Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Taliban-Kämpfer haben heute in Afghanistan und im benachbarten Pakistan blutige Gewalttaten verübt. Zum dritten Mal innerhalb weniger Tage war die Bundeswehr Ziel eines Anschlags in Afghanistan. Ein deutscher Soldat starb, 5 weitere wurden verletzt, als ein Sprengsatz südlich von Kunduz in der Provinz Baghlan detonierte. Bei einem Überfall auf einen Grenzposten nahe der afghanischen Grenze töteten Taliban zahlreiche Polizisten. Die Grenzregion gilt als Rückzugsgebiet für die Al-Qaida und die Taliban.
Und wieder starten die Rettungshubschrauber in Kunduz, um die Opfer des jüngsten Anschlages zu bergen. Die Soldaten waren unterwegs auf einer Patrouille im Norden der Provinz Baghlan. Entlang einer Straße suchten sie nach Sprengfallen, als sich die Explosion ereignete. Die Verwundeten werden zur Stunde im Feldlazarett Kunduz und in Mazar-i-Sharif versorgt. Die Taliban haben sich zu dem heutigen Anschlag bekannt. Im fernen Deutschland machte der Verteidigungsminister deutlich, dass die Bundeswehr vor der Gewalt der Taliban nicht zurückweichen werde.
Die Taliban verlieren an Boden, gerade im Norden von Afghanistan. Gerade deswegen bleibt den Taliban nur noch das besonders perfide Mittel von Terror- und Sprengstoffanschlägen. Damit versuchen sie, den Eindruck von Stärke zu vermitteln. Das Gegenteil ist der Fall.
Auch in der Provinz Baghlan galten die Aufständischen seit Monaten als geschwächt. Doch die Bilanz der vergangenen Tage in Nordafghanistan zeigt, dass sich das nun geändert haben könnte. 4 gefallene deutsche Soldaten, 1 Dutzend Verletzte. Die Taliban setzen die Bundeswehr derzeit erheblich unter Druck. Im Nachbarland Pakistan griffen heute mehrere 100 Aufständische nahe der afghanischen Grenze einen Posten der Sicherheitskräfte an. Mehr als 80 Menschen sollen dabei getötet worden sein. Noch immer können sich die Taliban frei im afghanisch-pakistanischen Grenzgebiet bewegen. Noch immer sind sie in der Lage, mit Sprengstoffanschlägen auch deutsche Soldaten zu töten. Und so zweifelt mancher Beobachter daran, ob die Taliban im vergangenen Jahr in der Region tatsächlich schwächer geworden sind.
Weitere Informationen zu diesem Thema und der zunehmend unsicheren Lage in Nordafghanistan finden Sie bei uns unter tagesschau.de. Die Welle von Darminfektionen in Norddeutschland geht auf eine neue Form von EHEC-Bakterien zurück. Die Weltgesundheitsorganisation teilte mit, es handle sich um eine Kombination von 2 verschiedenen Stämmen. Deshalb sei der Erreger besonders aggressiv. Durch welche Lebensmittel die Bakterien übertragen werden, ist immer noch unklar. Die Zahl der Infektionen steigt weiter. Inzwischen werden 18 Todesfälle mit EHEC in Verbindung gebracht.
Es sind Tage, da stößt selbst die Hamburger Uniklinik an ihre Grenzen. 2 Intensivstationen sind mit EHEC-Kranken belegt, auch Menschen, die um ihr Leben kämpfen.
Was besonders ist, ist die Tatsache, dass es so viele, so schwerkranke Patienten sind mit einem Krankheitsbild und dass die alle so jung sind.
100 schwere EHEC-Fälle allein in der Hamburger Uniklinik. Viele Patienten haben Nierenschäden, doch die Gifte des Bakteriums richten noch mehr an.
Nach wie vor auch Patienten, die Symptome haben, wie zum Beispiel Sprachstörungen oder auch Lähmungserscheinungen. Das, was uns die meisten Probleme bereitet, sind dann die epileptischen Anfälle.
Die Lage ist angespannt, erzählen die Ärzte auf einer Pressekonferenz und Journalisten aus aller Welt sitzen im Saal. EHEC ist längst ein Thema von europäischer Dimension. Deutschland meldet etwa 2000 Infektionen und Verdachtsfälle, Schweden 46, Dänemark 17. Mehrere andere europäische Länder sind betroffen. Fast alle Erkrankten sind aber deutsche Staatsbürger oder waren als Touristen in Deutschland. Und spanisches Gemüse ist weiter so gut wie unverkäuflich. In Valencia landet es nun vor dem deutschen Konsulat. Die Regierung in Madrid fordert, der wirtschaftliche Schaden müsse wieder gut gemacht werden. Die Lage anders zu deuten, wieder einfach Politik zu machen und den Fehler der deutschen Behörden zu vergessen, das wäre absolut unfair. Für die Krankenhäuser gibt es auch heute keine Entwarnung und die Ärzte bitten darum, Blut zu spenden, denn das Blutplasma könnte bald knapp werden.
Russland hat wegen der EHEC-Infektionen sein Importverbot für Gemüse auf die ganze EU ausgedehnt. Bisher galt der Einfuhrstopp nur für Gemüse aus Deutschland und Spanien. Die EU-Kommission kritisierte das als unangemessen, zumal die Warnung vor spanischen Gurken gerade aufgehoben wurde. Ein Sprecher von EU-Gesundheitskommissar Dalli forderte zugleich Deutschland auf, die Suche nach der Infektionsquelle zu intensivieren.
Aus Russlands Küchen sind die Gurken nicht wegzudenken. Hier am Stand gibt es gleich drei verschiedene Sorten. Zwei einheimische, eine aus der Türkei. Die holländischen fehlen. Obst und Gemüse aus EU-Ländern ist ab heute tabu. Russland hat sofortigen Einfuhrstopp verhängt. Das ist eine ernste Sache. Und was wir machen, ist eine reine Schutzmaßnahme. Jeder Staat der Welt würde seinen Markt schützen vor einem solchen Geschenk. Die EHEC-Infektionen in Europa sind auch in Russland Thema Nummer eins. Nicht ganz ohne Häme. Mit den vielgepriesenen Hygienegesetzen in Europa sah es wohl doch nicht so weit her, ließ sich der oberste Amtsarzt heute zitieren. Die EU-Kommission protestierte scharf gegen den Einfuhrstopp und verlangte eine Erklärung. Schwer zu sagen, was hinter der russischen Entscheidung steht. Aber aus Sicht der Europäischen Kommission ist sie nicht gerechtfertigt und unverhältnismäßig. Russland, so wurde erst heute bekannt, kontrolliert seit Tagen sicherheitshalber sogar Reisende aus EU-Staaten auf verdächtige Symptome.
Ist das nun eine Machtdemonstration? Russland stand ja schon oft im Verdacht, mit Handelsblockaden Politik zu machen. Oder ist das die berechtigte Sorge, der Keim könne nach Russland übergreifen? Den europäischen Gemüsebauern kann das im Moment herzlich egal sein. Sie trifft das Embargo hart, so oder so. Denn immerhin ein Viertel ihres gesamten Exports geht nach Russland.
Seit Jahren setzt sich Jean-Claude Trichet für eine stabile europäische Währung ein. Für seine Verdienste wurde der Präsident der Europäischen Zentralbank jetzt mit dem Karlspreis ausgezeichnet. In seiner Dankesrede in Aachen forderte Trichet mehr Macht für die EU. Sie sollte mehr Einfluss auf die Haushaltspolitik verschuldeter Mitgliedstaaten bekommen.
Mr. Euro, so nennen ihn viele. Jean-Claude Trichet erhielt den Karlspreis, weil er den Euro stabil gehalten hat. Trotz Finanz- und Schuldenkrise.
Stark wie die Mark sollte der Euro werden. Und stark wie die Mark ist er geworden.
Damit das auch in Zukunft so bleibt, forderte er einen strengeren Umgang mit Schuldenländern wie Griechenland. Sollten sie es nicht selbst schaffen, ihre Haushalte zu sanieren, müsste es einer europäischen Institution erlaubt sein, direkt Einfluss auf die Wirtschaftspolitik des Landes zu nehmen. Sogar ein europäisches Finanzministerium könne er sich vorstellen. Eine weitreichende Forderung, deren Ziel aber auch José Manuel Barroso in seiner Lobrede unterstrich. Jean-Claude Trichet geht es um eine solidere Verwaltung der öffentlichen Finanzen in Verbindung mit Reformen, damit wir alle besser den Kurs auf den gemeinsamen Wohlstand halten können. Im Oktober geht Trichets achtjährige Amtszeit zu Ende. Heute in Aachen hat er schon mal sein politisches Vermächtnis an den Nachfolger formuliert.
Japans Ministerpräsident Kan bleibt im Amt. Der 64-jährige Politiker überstand heute im Parlament ein Misstrauensvotum der Opposition. Zuvor hatte Kan seinen Rücktritt in Aussicht gestellt, sobald es spürbare Ergebnisse bei der Bewältigung der Reaktorkatastrophe und dem Wiederaufbau des Landes gebe. Seit dem Erdbeben und dem Tsunami im März harren noch immer 100.000 Menschen in Notunterkünften aus.
Im Jemen versuchen Aufständische weiterhin, die Hauptstadt Sanaa unter ihre Kontrolle zu bringen. Bei Kämpfen mit Regierungstruppen sind nach Medienberichten allein seit gestern Abend mindestens 45 Menschen ums Leben gekommen. Hier im Internet veröffentlichte Bilder, die die Auseinandersetzungen zeigen sollen. Die Aufständischen werden von einem bedeutenden Stammesführer gelenkt. Sie wollen den seit mehr als 30 Jahren regierenden Präsidenten Saleh stürzen.
Mit Gottesdiensten und Diskussionsforen ist heute der evangelische Kirchentag fortgesetzt worden. Auch viele Politiker waren nach Dresden gekommen. So diskutierte zum Beispiel Bundespräsident Wulff mit jungen Deutschen ausländischer Abstammung über das Thema Integration. Großes Interesse gab es auch an einem Forum mit der ehemaligen EKD-Ratsvorsitzenden Käßmann. Etwa 25.000 Menschen feierten einen ökumenischen Gottesdienst im Dresdner Fußballstadion.
In ganz Deutschland haben heute Katholiken und Protestanten Christi Himmelfahrt gefeiert. In der katholischen Kirche zählt der Tag zu den höchsten Festen. Christi Himmelfahrt findet immer 40 Tage nach Ostern statt. Mit Gottesdiensten zelebrieren die Gläubigen die Rückkehr Jesu an die Seite Gottes.
Frank Ulrich Montgomery ist neuer Präsident der Bundesärztekammer. Damit wird er künftig die Interessen von etwa 330.000 Medizinern vertreten. Nach seiner Wahl in Kiel kündigte Montgomery an, er wolle der Ärzteschaft mehr politisches Gewicht verleihen. Einen Namen hatte er sich als Chef des Klinikärzteverbandes Marburger Bund gemacht.
Seine Freunde nennen ihn herzlich Monty. Aber der Hanseat kann auch anders, geht gerne auf Konfrontationskurs. Frank Ulrich Montgomery gilt als Kämpfer für den Berufsstand Arzt. Heute musste er nur kurz kämpfen. Bereits im zweiten Wahlgang bekam er von 249 Stimmen eine knappe Mehrheit.
Es entfielen auf Herrn Montgomery 128. Damit ist Herr Montgomery gewählt.
Montgomerys Vorgänger Jörg Dietrich Hoppe war aus Altersgründen nicht mehr angetreten. Nun der Generationswechsel zu einem, der sich auch parteipolitisch positioniert. Montgomery ist in der SPD.
Wir werden versuchen, sehr viel mehr Einfluss auf die Gesundheits- und Sozialpolitik zu nehmen als in der Vergangenheit. Wir sind eine hohe ethisch-moralische Instanz, die wollen wir behalten. Aber wir müssen uns im Interesse unserer Patienten auch in die Versicherungsfragen, in die Versorgungsfragen, in die Finanzierungsfragen mehr mit einmischen.
Der Radiologe will den Ärztemangel beheben, das Patientenrechtegesetz und die Reform der Gebührenordnung stehen für ihn ganz oben. Schon als Präsident der Ärztegewerkschaft Marburger Bund erwirkte er einen eigenständigen Tarifvertrag für Klinikärzte. Mit seiner kritischen Haltung hat er sich einen Namen gemacht.
Er wird sicherlich die deutsche Ärzteschaft gut vertreten gegenüber der Politik.
Ich habe eigentlich hohe Erwartungen und ich bin überzeugt, dass das Auftreten der Kammer und insbesondere des Kammerpräsidenten deutlich politischere Akzente setzt als bisher.
Vor zwei Tagen ist Montgomery 59 Jahre alt geworden. Er sagt, der neue Posten sei so etwas wie ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk. Die kommenden 4 Jahre werden zeigen, ob er auch ein Geschenk ist für die Ärzteschaft und die Politik.
Die deutsche Fußballnationalmannschaft geht morgen mit komfortablem Punktevorsprung in das Länderspiel gegen Österreich. Das Team von Bundestrainer Löw hat bislang alle 5 EM-Qualifikationsspiele gewonnen. Die Österreicher hätten dagegen nur mit einem Sieg noch Chancen, nächstes Jahr zur Europameisterschaft in Polen und der Ukraine zu fahren. Für den deutschen Nationaltorwart Neuer ist es das erste Länderspiel, nachdem sein Wechsel von Schalke 04 zu Bayern München bestätigt wurde.
Alle Mann an Bord beim Abschlusstraining im Ernst-Happel-Stadion. Joachim Löw kann personell aus den Vollen schöpfen. Auch der angeschlagene Sami Khedira ist einsatzfähig. Manuel Neuer fokussiert sich inzwischen wieder ganz auf das Nationalteam. Sein Wechsel zum FC Bayern wurde bestätigt. Geschätzte 19 Millionen Euro machen ihn zum teuersten Torhüter aller Zeiten.
Ich habe schon eine Lederhose, aber hat nicht der FC Bayern mir geschenkt.
Am Mittag war die deutsche Mannschaft aus Frankfurt kommend in Wien gelandet. Wohl wissend, dass alle Vorzeichen für einen Sieg des dreimaligen Weltmeisters sprechen. Deutschland hat die letzten 5 Länderspiele gegen Österreich gewonnen. Eine Niederlage gab es zuletzt vor 25 Jahren. Dennoch, die Brisanz ist hoch.
Prestigeduell, Bruderkampf, manchmal höre ich auch Hassspiel, was natürlich für mich auch entschieden zu weit geht. Aber in diesen Spielen ist natürlich schon auch immer sehr viel Dramatik und natürlich auch ein sehr großer Konkurrenzkampf vorhanden.
Unter Joachim Löw als Bundestrainer hat Deutschland übrigens noch kein Auswärtsspiel verloren, aber Vorsicht ist geboten.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 3. Juni.
Das Hoch, das vom Atlantik bis zum Baltikum reicht, beschert morgen weiten Teilen Deutschlands wieder viel Sonne. Das Tief über den Balearen lenkt jedoch feuchte Luft in den Süden. In der feuchten Luft entstehen einzelne Schauer und Gewitter. In den kommenden Tagen breitet sich diese Luft nordwärts aus. Die Nacht verläuft meist klar. Im Südosten dichte Wolken, sie bringen in der Früh etwas Regen. Am Tag viel Sonne, ein paar lockere Wolken. Im Süden dichtere Wolken, mancherorts Schauer und Gewitter, die kräftig ausfallen können. Im südwestlichen Bergland heute Nacht Sturmböen. Am Tag weht der Wind mäßig bis frisch, auf den Bergen stürmische Böen. Heute Nacht 13 Grad im Südosten und 7 Grad in den Mittelgebirgen. Am Tag 18 bis 20 Grad an der See bis 28 Grad am Niederrhein. Am Samstag ist es im Norden freundlich, in der Südhälfte ab dem Nachmittag stellenweise Schauer und Gewitter, örtlich unwetterartig. Der Sonntag beginnt sonnig, dann mächtige Quellwolken, später teilweise kräftige, gewittrige, unwetterartige Regenschauer, ähnliches Wetter dann auch am Montag.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.45 Uhr mit Tom Buro. Darin: Nichts ist gut in Afghanistan. Margot Käßmann diskutiert auf dem Kirchentag. Und Ehekrise, europäischer Streit über das Bakterium.